Herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk, der Veränderungspodcast für Handwerker in der Dachregion, die sich weiterentwickeln wollen. Digitalisierung und Handwerk treffen aufeinander. Und weil das so ist, gucken wir uns in diesem Podcast nicht nur die Technik an, sondern auch den Menschen hinter der Technik. Neben spannenden Themen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind, schauen wir uns auch erfolgreiche Personen an und fragen sie, warum sie Erfolg haben, was sie für ihren Erfolg tun, wie sie das gemacht haben und adaptieren diese Eigenschaften auf das Handwerk. Mein Name ist Jan Voges, Dachdeckermeister und Vortragsredner.
Ja, und mein Name ist Markus Klarmann, Digitalisierungsberater und Dachdeckermeister.
Ich arbeite dafür, dass es eines Tages als normal gilt, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arztes Maurer wird. Was dahinter steckt, erzählt uns gleich Jörg Mosler. Er ist Unternehmer, Speaker, Autor und Dachdeckermeister. Und welche Vision er noch verfolgt, das erfährst du im heutigen Podcast.
Ja, danke Markus für die einleitenden Worte und ja, vor allen Dingen Jörg. Schön, dass du heute hier bei uns bist. Freut mich sehr, nachdem ich ja auch schon zweimal bei dir im Podcast war, dass du dir die Zeit nimmst, um heute bei uns mal bei Von Null auf Handwerk am Start zu sein. Aber bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, stell dich doch bitte einmal ganz kurz unseren Zuhörern vor.
Also erstmal muss ich die Freude gleich zurückschicken. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Coole Sache. Wofür ich stehe, wurde ja in der Einleitung schon gesagt. Ich fange einen ganz kurzen privaten Teil an. Also ich bin 41, mein Alter kann man noch sagen, gebürtiger Nürnberger, habe zwei ganz tolle Jungs, bin gelernter Dachdeckermeister. Das kam auch schon zur Sprache, habe das also insgesamt, glaube ich, 16 Jahre lang gemacht, war 10 Jahre lang im Familienunternehmen als Unternehmer unterwegs und habe mich dann wie alt war ich da? Ich glaube so 34 oder sowas, komplett dazu entschieden, einen beruflichen Turnaround zu machen und nicht mehr direkt im, sondern mehr fürs Handwerk zu arbeiten. Aufgrund meiner hervorstechendsten Eigenschaft, meiner großen Schnauze, habe ich mich dann dazu entschieden, das als Speaker, als Redner zu machen und beschäftige mich seitdem eben extrem intensiv mit dem Thema Mitarbeiter, Azubi-Gewinnung. Wie werden Unternehmen anziehend? Wie werden sie sichtbar? Und das sind die Themen, die mir am Herzen liegen und ja, über die ich auch sehr, sehr gerne spreche.
Ja, sehr schön. Das sind ja große und auch natürlich wichtige Ziele. Davon bräuchten wir, glaube ich, noch ein paar mehr Leute, die im Prinzip daran arbeiten, das Handwerk ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich möchte jetzt auch gleich erstmal mit unserer ersten Frage an dich starten und bin da schon tatsächlich sehr auf die Antworten gespannt. Du hast ja einen erfolgreichen Dachdeckerbetrieb von deinem Vater übernommen, hast ja eben gerade auch schon gesagt, wenn ich das richtig wiedergebe. Was hat dich zu dem Entschluss gebracht, den tatsächlich aufzugeben und was ja komplett Neues zu beginnen? Weil für diesen Schritt ja brauchst du ja tatsächlich noch ein bisschen mehr als nur einfach Mut. Das ist ja schon Respekt.
Gut, also diesen Respekt, den gebe ich gleich an die Leute weiter, die mich dabei unterstützt haben, weil wenn ich die Geschichte, die ich erzähle, dann merkt man, ja, so viel Mut hatte ich gar nicht, ja, sondern ich musste sehr stark dann auch dahin gebracht werden. Also wenn ich ein Stück ausholen darf, ich habe das ja 16 Jahre lang gemacht, ich habe aber eigentlich nach 16 Tagen schon gewusst, dass das nicht so wirklich meine Baustelle ist. Habe aber aus den unterschiedlichsten Erlebnissen, Weggabelungen heraus, das am Ende dann 16 Jahre lang gemacht und bin auch 10 Jahre als Unternehmer aktiv gewesen. Alle diese Punkte zu erzählen, das wäre jetzt ein bisschen lang, aber einer vielleicht rausgegriffen, kurz nach meiner Zwischenprüfung, die ich ziemlich vergeigt hatte, stand ich in der Berufsschule so am Modell, habe rumgezimmert, mehr schlecht als recht wie immer, unmotiviert wie immer. Und dann kam ein Lehrer, der sich hinter mich stellte und mir so über die Schulter beim Arbeiten zugeguckt hat. So sowieso schon mal per se eine ziemlich beschissene Situation. Und der kam dann ungefähr nach 3 Minuten oder was, hat er sich dann neben mich gestellt und hat so angeguckt, was ich so gemacht hatte, guckt mich an und sagt, Jörg, dein Papa ist schon froh, dass er noch eine Tochter hat, so blöd, wie du dich anstellst. Und geht. Mit diesem Satz im Gesicht hat er mich stehen lassen Und jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Jetzt hätte ich die Wahrheit akzeptieren können und sagen können, jawohl, du hast eigentlich recht, ich bin falsch hier, ich weiß das, ich gehe jetzt. Und genau das habe ich nicht gemacht, sondern das hat mich innerlich angestachelt. Heute weiß ich, welche Knöpfe der da bei mir gedrückt hat. Und dann habe ich alles reingelegt, um eben das den Leuten zu beweisen. Und dann war ich der beste Absolvent in Bayern und dann war ich bei der deutschen Meisterschaft und lauter solche Geschichten. Und ich habe dann gedacht, ja, so falsch kann die Entscheidung dann gar nicht gewesen sein und habe das weitergemacht. Und wie ich dann Unternehmer geworden bin, ist mir das Ganze auf die Füße gefallen. Denn ich habe das weitergemacht, weil mir die Leute auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Mensch, der Junge, toll hat er das gemacht, super. Und als Unternehmer klopft dir niemand auf die Schulter, sondern vielmehr bist du dafür verantwortlich, andere groß zu machen, andere in ihrer Leistung zu bestärken. Wenn du aber selbst nicht weißt, warum es wichtig ist, was du da machst, und wenn dir das selbst nicht am Herzen liegt, hast du da ein großes Problem. Und das ist mir dann irgendwann auf die Füße gefallen. Und ich habe mich 10 Jahre lang eigentlich damit gequält, weil das mich hat es A nicht interessiert. Ich bin von meiner ganzen Arbeitsweise nicht wirklich zum Dachdecker geschaffen. Das kommt auch noch mit dazu. Und hatte aber, wie gesagt, wirklich nicht den Mut, das selbst in irgendeiner Form dann zu beenden, sondern ich habe mich nochmal weitergeschleppt. Und irgendwann, da war es schon so spitz auf Knopf, dass ich irgendwann vielleicht mal mit den Füßen voran da rausgegangen wäre, hat mein Papa zu mir gesagt, dass es ihm egal ist, was ich bin, sondern dass es ihn nur interessiert, wer ich bin. Und das war für mich der letzte Impuls zu sagen, okay, also wenn die Familie mich unterstützt und sagt, hey, es ist nicht wichtig, ob du Dachdecker bist oder nicht, sondern uns interessiert, ob du gesund bist, ob du glücklich bist. Und das war für mich der letzte Impuls dann zu sagen, so, jetzt gehe ich diesen Schritt. Der hat auch noch mal Mut erfordert, aber ich habe andere Leute dafür gebraucht. Und das ist in der Rückschau auch für mich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und was ich immer wieder sage, niemand gewinnt allein, niemand schafft es allein, sondern du brauchst immer Leute, auf die du dich verlassen kannst, die dich unterstützen, wenn es drauf ankommt. Und genauso ist das bei mir auch gewesen. Ich habe diesen Impuls gebraucht und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt gehe ich wirklich diesen Turnaround und mache was komplett anderes.
Ja, das hat ja dann auch, ich sage mal, viel Mut auch oder Größe, sage ich mal, eher von deinem Vater erfordert. Ich sage mal, ich glaube, da verraten wir jetzt hier keine Geheimnisse, dass so der klassische Handwerksmeister sehr hierarchisch organisiert ist und auch ein sehr großes Ego mitbringt oft und dass da wahrscheinlich es nicht besonders viele geben würde, die dann sagen, ach du, weißt du was, Sohn, dann machen wir das hier halt mal zu, wofür ich mir jetzt hier irgendwie die letzten x Jahre den Rücken krumm gearbeitet habe. Und mir ist es wichtiger, dass es dir gut geht und dass du gesund bist. Das erfordert ja auch viel, 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 viel Größe und auch Mut. Und ich sage mal, das ist auch eine Aussage, wo man durchaus großen Respekt vorhaben kann. Ne? Weil es wird ja sicherlich viele Leute gegeben haben, die gesagt haben, du, ist dir da zu sicher? Ne?
Also hast du zu 100% recht. Das wäre in vielen Familien höchstwahrscheinlich anders abgelaufen. Wie gesagt, ich habe meinen Papa schon vielfach dafür gefeiert, also sowohl persönlich als auch in Büchern, in Podcast-Interviews, dass er das so gesehen hat und mich dabei auch unterstützt hat. Wie gesagt, was wäre die Alternative gewesen? Also ja gut, wenn jemand jetzt gesagt hätte, nee, also komm, stell dich nicht so an, mach mal. Ja gut, hätte ich es vielleicht weitergemacht. Aber irgendwann geht das immer schief, glaube ich, wenn du auf dem falschen Weg bist. Aber wie gesagt, nochmal, deswegen habe ich das auch so gesagt. Also das hefte ich mir nicht selbst ans Revers, sondern hauptsächlich anderen. Ja? Also klar, musste ich dann die Entscheidung treffen und musste ich diesen Weg gehen und musste ich mir auch anhören, ja sag mal, spinnst du jetzt völlig? Ja, was soll denn der Quatsch? Redner, was soll das denn sein? Damit kann man auch kein Geld verdienen. Was ist das denn jetzt? Aber trotzdem, ich verteile da die Lorbeeren gerne an andere für diesen Turnaround.
Ich kann diese Reise vollkommen nachvollziehen, denn ich habe sie nämlich selber gemacht. Ich habe ja auch 10 Jahre im Dachdeckerhandwerk gearbeitet und mein Vater hätte sich auch gerne gewünscht, natürlich, dass ich weitergemacht hätte. Aber im Endeffekt war es dann ja auch so, mach das, was dich glücklich macht. Und ich habe dann ja auch angefangen, noch zu studieren und Medienwissenschaften. Und habe eine 7 Jahre Reise hinter mir und bin dann doch wieder im Handwerk gelandet. Und ich glaube, dass es auch gut ist, wie bei dir, dass jetzt weißt du ja auch als Dachdeckermeister, wovon du sprichst. Ja, du bist ja viel glaubwürdiger.
Ja, das Wichtige ist, also da fällt mir jetzt gerade eine Geschichte dazu ein, auch wenn ich dich sehe, Jan. Ich habe auf dem auf der Veranstaltung von Kreatoren letzten Sommer, da warst du ja auch, da habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen, mit dem ich Meisterkurs gemacht habe. Der war damals schon ein so begeisterter Dachdecker, ja, der hat seine Modelle immer so hochgezimmert, ja, so, ach du liebes bisschen, ja, in 3 verschiedenen Arbeitsproben habe ich nicht so viel gemacht wie der, weil ich öfter mal beim Rauchen draußen war, da habe ich noch geraucht. Und der ist immer noch Dachdecker und das wundert mich überhaupt nicht, weil der ist so zu 100% mit Leidenschaft dabei, das ist sein Ding, das ne, will er machen und solche Leute brauchst du dann auch als Unternehmer, denn die Unternehmer, die das einfach nur machen, damit es irgendjemand macht, sind auch die, die dann eben kein anziehendes Unternehmen führen, ja, die es nicht schaffen, sich in die Sichtbarkeit zu kriegen und so weiter und so fort. Weil wenn du die nämlich fragst, ja, warum ist es eigentlich wichtig, was du da machst? Was löst du eigentlich in den Menschen aus? Warum ist es denn wichtig, dass wir die Dächer so machen? Ja, irgendjemand muss es ja machen, ja, bei uns in der Ecke gibt es sonst keinen. Ja, das ist vielleicht eine faktisch richtige Aussage, aber definitiv nichts, was irgendjemand anderen dazu bewegen könnte, auch diesen Weg einzuschlagen. Und ja, von daher glaube ich, das spiegelt sich ja auch in diesem Satz wieder mit dem Arzt und dem Maurer. Jeder sollte eben schauen, dass er auf seinen Weg kommt, an seinen Platz kommt, egal wo er herkommt und egal wo dieser Platz sein mag. Weil wenn wir viele Leute im Berufsleben haben, die sagen, ja, hier bin ich richtig, dann haben wir definitiv eine bessere Arbeitswelt als jetzt.
Ja, das ist ja definitiv eine ganz wichtige Frage, die du da eben angesprochen hast, die sich ja jeder mal stellen muss. Die ja erstmal einfach aussieht, aber bei weitem alles andere als einfach ist. Warum mache ich das hier eigentlich? Also mache ich das jetzt hier irgendwie, weil irgendwie, keine Ahnung, weil mir nichts Besseres eingefallen ist nach der Schule oder warum machen wir denn das Dach so oder so? Oder wenn du dir diese Frage gar nicht gestellt hast, dann kannst du ja auch überhaupt gar keinen Mehrwert eigentlich liefern deinem Kunden. Und du wirst ja auch gar nicht den richtigen Kunden finden, wenn du dir diese Frage nach dem Warum nicht stellst. Es wird ja immer so sein, dass das irgendwie alles, ich sage mal, ja, auf dich zuläuft, du immer im Reaktionsmodus als im Aktionsmodus bist und somit natürlich auch eigentlich ja, ja, ich sage mal, dein eigener, vielleicht, wenn es gut läuft, besserer Angestellter bist und halt aber nie dahin kommst, dass du sagst, okay, irgendwie ich erlebe mal sowas wie eine unternehmerische Freiheit, weil du ja immer nur reagierst anstatt agierst und da deswegen ist diese Frage nach dem Warum und warum mache ich das und welchen Mehrwert und welches Problem löse ich denn eigentlich für meine Kunden und identifiziere ich mich da selber mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ist das eine Frage?
Nee, das war nur ein Eingehen auf deinen Nebensatz. Ich muss mir die Frage stellen, warum ich das mache. Und ich glaube, dass diese Frage sich viel zu wenig Leute stellen.
Ne, weil die zweite Frage stelle ich jetzt.
Genau.
Und zwar, ja, wie sieht für dich denn eigentlich erfolgreiches Online-Marketing aus? Speziell auch vielleicht hast du irgendwelche speziellen Kampagnen oder Strategien gefahren, dass du jetzt heute auch ein erfolgreicher Speaker bist?
Uiui, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Also eine meiner wichtigsten Maßnahmen, die ich getroffen habe, gerade am Anfang, war das Thema Bloggen. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, das hat mir am Anfang sehr, sehr stark geholfen. Also nach bestimmten Suchmaschinenkriterien werthaltige Artikel zu schreiben, das war am Anfang sehr, sehr wichtig. Klar, Social Media, ich sag mal, wie ich das gestartet habe, so was weiß ich, 2015, Mitte, Ende, irgendwas in der Richtung, war es noch ein Stück weit einfacher, auch organische Reichweite zu erzielen. Das wird logischerweise immer schwieriger. Und das Wichtigste aus meiner Sicht im ganzen Online-Business, Online-Marketing ist aus meiner Sicht eine E-Mail-Liste. Also anzufangen mit einem speziellen Programm, das ich für, was weiß ich, je nachdem, welches ich nehme, zwischen 10 und, ich glaube, ich zahle 170 für meins. Also man kann sich auch richtig auslassen. Anzufangen von potenziellen Kunden, von der potenziellen Zielgruppe E-Mails einzusammeln und die mit guten E-Mails dann hauptsächlich, das habe ich jetzt auch relativ neu gelernt, zu unterhalten. Also da ist es gar nicht so wichtig, ständig irgendwie Mehrwert-Tipps, Tricks und sonst irgendwas zu liefern, sondern einfach mal einen kurzen Gedankenimpuls mitzugeben, gepaart mit einer netten Geschichte und im Kopf der Kunden dadurch einfach spazieren zu gehen. Das sind so meine beiden Hauptpunkte, würde ich sagen. Also Bloggen war der Start und über das Bloggen und weitere Maßnahmen, E-Mail-Adressen einsammeln und einfach im Bewusstsein der Leute bleiben.
Ja, Suchmaschinenoptimierung ist einer der wichtigsten Bestandteile von Online-Marketing, machen die wenigsten, aber hat sehr viel Kraft, weil ja eben halt in Deutschland vor allem 99% Google nutzen. Und wenn du dann die Themen aufgreifst, die gesucht werden, dann wirst du halt gut gefunden und dementsprechend hast du natürlich deine Reichweite und Sichtbarkeit. Und wenn du sie dann mit E-Mail-Marketing einsammelst, hast du Jackpot natürlich, ja. Hast genau das richtig gemacht alles.
Ja, das hört sich gut an, Jörg, aber hast du vielleicht auch einen Tipp? Du kommst ja jetzt auch aus der, ich sag mal, aus der Unternehmensseite als Handwerker. Das Ganze kostet ja unglaublich viel Zeit. Und wenn dein Tagesgeschäft jetzt nicht mehr ist, irgendwie eigentlich dich selber zu vermarkten oder deine eigene Leistung zu vermarkten, sondern dein Tagesgeschäft heißt, ich schreibe Angebote, ich schreibe Rechnungen, ich teile Personal ein, das Ganze kostet ja unglaublich viel Zeit. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp oder einen Hinweis, den du irgendwie geben kannst, wie man das vielleicht auch als Handwerksunternehmer hinkriegt, dass man diese Geschichten eben entsprechend, ja, zumindest auch teilweise bespielen kann?
Also mein wichtigster Tipp dazu, also insbesondere zum Thema Automatisieren, Prozesse besser strukturieren, ist Prioritäten setzen und dann Arschbacken zusammenkneifen. Ich kann es nicht anders sagen, weil das Gemeine an Digitalisierung, an Automatisierung, da sind ja auch Themen, die werden ja unablässig auch durch die Handwerksmedien durchgeprügelt. Das ist eine klasse Sache. Also als Speaker habe ich ja in 2020 plötzlich dagestanden und war im Endeffekt erstmal arbeitslos, ja, weil innerhalb von 1,5 Tagen alle meine Aufträge weg waren. Und habe dann wirklich ja fast 2 Jahre lang nichts anderes gemacht, als zu digitalisieren, zu automatisieren, in diese Themen reinzugehen. Und ja, das ist unfassbar viel Arbeit. Das Gemeine dabei ist, aber im Endeffekt ist das bei jedem Investment so, egal ob ich jetzt Zeit oder Geld investiere. Ich muss am Anfang erstmal richtig reinstecken und dann profitiere ich aber doppelt, dreifach, vierfach, fünffach. Und das ist auch bei jedem Handwerksunternehmer nicht anders. Also wenn ich Zeit einsparen will, wenn ich mir das einfacher machen will, wenn ich nicht mehr diesen Stress mit den Angeboten und mit den Kundentelefonaten und was auch immer alles haben will, wenn ich mir das einfacher machen will, dann geht es einfach nicht anders, als einmal zu sagen, so, jetzt stelle ich mich hin, das sind meine 3 größten Kittelbrennfaktoren, da tut es mir am meisten weh. Was kann ich jetzt ändern? Wie kann ich das lösen? Wer kann mir vielleicht noch dabei helfen? Aber aus meiner Sicht ist immer eigener Zeitinput erforderlich. Und durch diesen Schmerz muss ich einmal durch. Das ist das Schöne bei der Digitalisierung, bei der Automatisierung. Und dann kann ich mich vor den Computer setzen und sagen, Mensch, guck dir das mal an. Ist das nicht cool, wie das funktioniert? alles automatisch. Hier kommen nur noch die Kunden an, mit denen ich wirklich sprechen will. Und hey, da kommen die Mitarbeiter automatisch und solche Geschichten. Funktioniert alles, geht alles, aber es ist, und das muss man einfach so sagen, weil es die Wahrheit ist, es ist Schmerz. Es ist Zeitschmerz, es ist Umsetzungsschmerz, es muss Gehirnschmalz rein, aber dann ist es cool. Ja? Dann ist es richtig, richtig cool. Und deswegen nochmal Prioritäten setzen und dann Arschbacken zusammenkneifen. Was anderes kann ich dazu wirklich nicht sagen, denn so ein zack, schnell und einfach Trickhebel habe ich leider nicht. Vielleicht hast du einen, ich habe keinen.
Kann ich so bestätigen, 1:1. Ich habe ja auch einen riesengroßen Teil meiner unternehmerischen Tätigkeit auf diese Bereiche irgendwie konzentriert, wo man auch ganz oft gedacht hat, irgendwie so richtig, bringt das jetzt eigentlich was oder bringt es jetzt nichts oder ist es nur Spielerei, wo man sich auch permanent selber motivieren musste, dass das irgendwie weitergeht oder dass man das überhaupt weitermacht und es da auch lange Durchstrecken gibt. Aber man kann heute sagen, wir haben tatsächlich die Kunden und die Mitarbeiter, die wir haben wollen. Ne? Das ist natürlich immer so ein Aussiebungsprozess, wo du dann, ich sage mal, viele Leute links liegen lässt oder die mit dir einfach auch nichts zu tun haben wollen, weil deine Nase denen nicht passt. Aber das ist ein wichtiger Prozess, wenn du zumindest in die Richtung unternehmerische Freiheit gehen möchtest und morgens nicht mit Bauchschmerzen in dein Handwerksunternehmerbüro fährst. Ne? Also ich habe ja selber einen Vortrag oder einen von mehreren, Digitalisierungschance oder Risiko, und da werde ich, glaube ich, dein Beispiel mit Corona und dem Zusammenbruch deines Geschäftsmodells, den werde ich da mal als sehr gutes Beispiel mit aufnehmen und als Erfolgsgeschichte einmal zeigen, weil ja doch relativ viele Leute das Ganze auch nach so vielen Jahren eigentlich immer noch als Risiko und weniger als Chance sehen.
Ja, definitiv. Also da ist auch noch sehr, sehr viel Berührungsangst. Sorry. Also selbst bei den Frosch im Hals, das passiert. Also selbst bei den, ich sage jetzt mal, Einstiegsthemen ist ja noch so, ach komm, bringt doch alles nichts, brauchen wir doch nicht. Und, ne? Und da sind wir ja noch gar nicht tiefer drin in den ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Aber es ist wirklich, also wenn du das sagst, Risikochance, gerade jetzt, was Prozesse angeht, Automatisierung angeht, das Ganze auch wirklich wieder attraktiver zu machen, wenn wir jetzt wieder an die Außenwirkung denken, da stecken so, so viele Chancen drin, aber in die muss ich investieren. Und das ist halt einfach, ja, wenn wir da wieder die Begriff nehmen wollen, das ist ein Zeitrisiko, dass ich da halt einfach investieren muss. In der Zeit kann ich halt nicht das machen, dieses machen, jenes machen, sondern ich muss halt mal, ich versuche dieses Wort so selten wie möglich zu benutzen müssen, aber hilft halt nichts. Ja, es geht nicht anders.
Das ist so, das ist so. Jörg, wir kommen schon zur nächsten Frage. Das war ja schon wieder sehr viel guter Input. Und zwar, was war deine größte Herausforderung bei der Gründung von deinem neuen Geschäft? Und vor allem, wie bist du, als ganz brennende Frage, wie bist du mit den Menschen umgegangen aus deinem Umfeld, die dich für verrückt gehalten haben, die gesagt haben, du bist komplett bescheuert, die versucht haben, dich zurückzuziehen in deine alte Welt, aus der Innung heraus, da werden ja auch viele Kontakte innerhalb der Berufsorganisation vielleicht bestanden haben. Wie bist du mit diesen Menschen umgegangen und was war deine größte Herausforderung?
Also das Thema Einflüsse von außen, das kommt halt auch immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, das war für mich jetzt nicht so dramatisch schlimm. Also klar, das gab es, ja, und das merkst du natürlich auch, wenn du irgendjemanden sagst, so pass auf, ich mache jetzt nicht mehr das, sondern ich mache jetzt das und das, ja, dann brauchen viele Menschen ja gar nichts sagen, ja. Du siehst das ja an den Gesichtszügen, wenn die dann so langsam aber sicher das Entgleisen beginnen, dann weißt du schon, okay, der hätte ich jetzt für einen kompletten Spinner. Aber das war jetzt für mich gar nicht so das Schlimme. Ich sag mal, was in diesem Bereich sehr, sehr schwierig ist, als Redner, als Speaker, ist Vertrauen aufzubauen, überhaupt erstmal Reputation aufzubauen, Kunden zu gewinnen. Das ist nicht so leicht. Weil, wenn du jetzt sagst, du machst, was weiß ich, du machst einen klassischen Berater oder irgendwie sowas, klar musst du dich auch erstmal etablieren, aber es ist erstmal wesentlich leichter, einfach nur ein Unternehmen zu überzeugen, sich von dir ein paar Ideen geben zu lassen. Ja, klar, auch da musst du erstmal reinwachsen, aber die Hürde ist nicht so groß. Einen Veranstalter, einen Verantwortlichen für eine Veranstaltung mit 100, 200, 300 Leuten davon zu überzeugen, dass du jetzt der Richtige bist, für den er oder sie seine Hand ins Feuer legt, um vor den 200, 300 Leuten da zu sprechen, ist wesentlich schwieriger. Weil das Risiko für diese Person, dass dann am Ende alle zu ihm kommen und sagen, hör mal, mein Freund, ja, was hast du denn da für einen Vogel eingeladen? Das war ja gar nichts. Ja, was hast du dir denn dabei bloß gedacht? Dieses Risiko will natürlich jeder vermeiden, das ist logisch. Das heißt, das ist das Schwierige, hier erstmal eine Reputation, ein Vertrauen aufzubauen. Was mir da geholfen hat, sind natürlich die Bücher, die ich geschrieben habe. In der Speaker-Welt sagt man, Autorität kommt von Autor. Ja, das heißt, wenn jemand mal zu einem Thema publiziert hat, geht man eben davon aus, okay, gut, der hat da schon ein paar Gedanken dazu, der kann ein ganzes Buch dazu schreiben, dann kann er dementsprechend auch was zu sagen. Und dann war die Herausforderung, das ist vielleicht auch spannend, weil es um das Thema Talent geht. Ich behaupte mal, dass ich ein gottgegebenes Talent dafür habe, zu sprechen, mit einer Gruppe von Menschen umzugehen, das konnte ich schon immer. Ich erzähle dabei, bei Vorträgen habe ich auch schon in Büchern geschrieben, immer von so einem Kindergartenerlebnis, das ich hatte. Ja, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, wo das schon in jungen Jahren festgestellt wurde. Den kannst du da vorne hinstellen, das läuft. Was ich aber feststellen musste, ist, dass auch das nichts anderes ist als Handwerk. Genau wie ein Handwerk musst du auch das Sprechen, das Vorträge halten, wie ein Handwerk üben. Und immer wieder verfeinern und immer wieder verbessern. Niemand kann sich das vorstellen, aber den Vortrag, den ich normalerweise halte, den habe ich schon, keine Ahnung, ich müsste eine Strichliste machen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, in einer vierstelligen Zahl gesprochen. Und ich tue das immer und immer wieder und verändere immer wieder kleine Dinge. Und das sind wirklich Sachen, von denen man sich sagt, ja, das macht jetzt den großen Unterschied, ob du jetzt da 2 Sekunden Pause machst oder 4 Sekunden Pause machst. Ja, das macht einen großen Unterschied. Also das ist ein Handwerk. Das habe ich am Anfang brutal unterschätzt. Also ich hatte also gewisse Vorbilder, ne, und habe mir dann gedacht, ja, Talent habe ich, reden kann ich, einen Vortrag halten. Ha, ja, das kann ich auch, das mache ich, überhaupt kein Problem. Und wenn du dann aber mal dastehst und merkst, okay, so einfach, wie es von außen aussieht, ist es doch nicht, ja, dann merkst du, okay, auch da musst du Arbeit reinstecken, auch da musst du dich mal durchquälen. Der große Unterschied ist, das wollte ich wirklich, ja, das macht mir richtig Spaß. Das ist auch nicht immer angenehm, ja, wenn du immer mit deinem, hier ist mein Fenster, ja, ich spreche immer mit meinem Fenster, wenn ich meine Vorträge übe. Das ist nicht immer angenehm, aber ich weiß, wofür ich das mache und warum das wichtig ist und wie ich mich da verbessere. Und das ist etwas, was ich definitiv als großes Learning mitnehme. Also zusammenfassend erstmal wirklich diese Autorität aufzubauen als Redner und dann auch die Qualität aufzubauen als Redner. Denn das ist wirklich etwas, was sich die allermeisten Leute kaum vorstellen können, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt, um einen 60-Minuten-Vortrag so zu halten, wie es ein Berufsspeaker macht. Das ist definitiv eine ganze Menge Arbeit.
Ja, da stecken Systeme hinter auch, ne, die du erstmal aufbauen musst. Und ich sage mal, ja, Templates, wo du, ja, an denen du dich dran langhangeln kannst und musst. Und das ist ja letztlich auch wieder genau das Gleiche. Systeme brauchst du halt in einem Unternehmen auch, wenn du es professionalisieren willst. Nimm das Beispiel McDonald's. Ist jetzt zwar nahrungsmitteltechnisch sicherlich nicht die beste Qualität, weil darüber kann man sich bestimmt auch streiten. Also ich will jetzt keine Klage am Hals haben von McDonald's. Aber man sieht halt, die Systeme laufen und die Systeme laufen auf der ganzen Welt und die haben damit Erfolg. Und ich glaube, dass das sicherlich auch ein Erfolgsgeheimnis dann ist, eben entsprechend diese Systeme einzuführen und umzusetzen. Du hast aber eine Sache angesprochen, und zwar hast du das Wort Talent in den Mund genommen. Das ist ja auch für die Berufswahl im für den jungen Menschen, der jetzt gerade vor der Entscheidung steht, was mache ich denn überhaupt? Da ist ja Talent auch eine ganz wichtige Geschichte. Was glaubst du, wie kann man Talente rausfinden? Wie kann man Talente fördern? Gerade wenn es jetzt in den handwerklichen Bereich geht. Müssen die Schulen mehr Werkunterricht anbieten? Müssen die Betriebe mehr Praktikas anbieten? Was glaubst du, wie kann man diese Talente gerade im Handwerk, wie kann man die rausfiltern, rauskristallisieren?
Also ich habe zum Talent so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, weil du kannst mit einem Talent ja sehr, sehr viel machen. Also ein Talent ist ja etwas, das du in ganz vielen verschiedenen Dingen einsetzen kannst. Ja, also ich könnte ja jetzt auch mit dem Thema, okay, ich kann reden, könnte ich auch was komplett anderes machen. Müsste ja jetzt nicht Speaker sein, ich könnte auch was komplett anderes machen. Ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle, den gerade jungen Menschen Angebote zu machen und ja, diese Offenheit zu pflegen. Also kommen wir wieder an den Anfang zurück. Es muss vollkommen egal sein, ja, wenn der Sohn die Tochter eines Arztes Maurer wird. Also ne, hier wirklich zu sagen, ja gut, probier dich doch einfach mal aus und schau, wo hast du Spaß? In den Dingen, die du Spaß hast, hast du in der Regel ein Talent. Und dann kommt für mich noch eine ganz wichtige Komponente dazu, die wenigsten sehen, ist dir das Ergebnis wichtig? Mit dem Talent kannst du verdammt viel machen. Ich könnte mit meiner Stimme auch ganz andere Sachen machen. Aber das, was ich jetzt mache, mir ist das Ergebnis wichtig. Der Beitrag, den ich leiste, der ist mir wichtig. Und das sollte zu diesem Thema Talent aus meiner Sicht mit hinzukommen. Erst dann entwickle ich wirklich die Ausdauer, die Bereitschaft, aus diesem Talent eine Stärke zu machen. Also Offenheit, Spaß bei diesem Thema, ausprobieren und wenn ich etwas mache, mich fragen, okay, das Ergebnis, ist mir das wirklich wichtig? Und da sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Warum. Ich frage mich, warum. Und da geht es aus meiner Sicht beim Unternehmer los. Ich bin da gar nicht so spirituell veranlagt. Da sagen ja viele immer, du brauchst eine Vision, du brauchst eine Mission, keine Ahnung. Ich sage einfach, du musst wissen, wofür du stehst und welchen Beitrag du leistest. Also was entsteht durch dich, durch deine Arbeit, durch deine Leistungen bei den Menschen, für die du arbeitest? Und wenn du das weißt, dann fragst du dich, ist dir das wichtig, dass das passiert? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du als Unternehmer sagen, jawohl, dafür stehe ich, das ist mir wichtig. Und wenn du das kommunizierst, können junge Menschen das sehen und sich fragen, hey, ist mir das auch wichtig? Und wenn ja, dann bin ich mit meinem Talent hier richtig. Und damit das passiert, brauchen wir definitiv noch eine ganze Menge mehr an Kommunikation, an Aufmerksamkeit, an Dingen, die wir nach außen tragen, weil alles das, wovon ich jetzt gesprochen habe, halt, wenn überhaupt, hinter den Unternehmensmauern stattfindet. Niemand sieht das, niemand hört das, niemand weiß das. Und das ist so ein alter Spruch aus dem Marketing oder aus dem Verkauf. Ja, alles, was du nicht kommunizieren kannst, gilt im Endeffekt als nicht existent. Und genau daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Denn nur dann kriegen wir die Leute, die auch wirklich Talent für Handwerk haben und Spaß daran haben, in diese Berufe rein.
Da bist du ja der perfekte Mann dafür. Erkläre doch mal unseren Zuhörern in ein paar Worten, wie können Handwerksbetriebe dann in diesem Kontext durch deine Beratung, durch dein Coaching profitieren und was wären die ersten Schritte, im Prinzip mit dir in Kontakt zu treten und mit dir ja, zu arbeiten, dass halt eben entsprechend dieses ganze große Bild einfach, ja, ein bisschen besser wird, dass das eigene, dass der Wohlfühlfaktor in dem eigenen Unternehmen besser wird, weil einfach diese Themen wie Fachkräftemangel einfach dann vielleicht auch für mich oder für das Unternehmen einfach ein bisschen einfacher werden.
Lass mich die Frage mal mit einem kleinen Grundsatz erstmal beantworten. Und zwar machen wir uns dieses Thema Mitarbeiter-Azubi-Gewinnung erstmal leicht. Und wenn wir das machen, bleiben im Endeffekt nur zwei Punkte übrig. Und zwar das Thema Arbeitgeberqualität, also sei ein guter Arbeitgeber, sei ein guter Ausbilder. Und das Thema Sichtbarkeit. Wenn du ein guter Arbeitgeber, wenn du ein guter Ausbilder bist, sorge dafür, dass die Menschen das wissen. Und das war es im Endeffekt schon. Also diese beiden Punkte müssen wir zusammenbringen. Sobald einer davon fehlt, wird es immer hakelig. Ja, ich habe in meinen Seminaren so ein paar lustige Tiermodelle da dazu, um diese Arbeitgeber dann dementsprechend einzuteilen. Aber das lassen wir im Podcast weg, weil das ist was sehr Visuelles. Also du brauchst Arbeitgeberqualität, du brauchst Sichtbarkeit. Und bei mir ist es so, also mit mir... Klar, als Redner arbeiten Veranstalter mit mir zusammen. Wenn du jetzt als Unternehmer mit mir zusammenarbeiten möchtest, gibt es aktuell noch zwei Möglichkeiten. Mein 1:1 Mentoring-Programm, das ich in 2022 haben wir Anfang zum letzten Mal gemacht habe, das werde ich jetzt nicht mehr machen. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form von mir wissen möchte, würde es das in Zukunft nur noch online geben. Allerdings nicht rein aus der Konserve, sondern auch mit einer Online-Begleitung. Das heißt, wir werden die Leute wirklich online dabei unterstützen mit Video-Feedbacks über ein Jahr lang ihre Mitarbeiter- und Azubi-Gewinnung, ihre Sichtbarkeit, ihre Arbeitgeberqualität aufzubauen. Das ist jetzt was ganz Neues, was im Moment entsteht. Also ein wirklich kompletter Online-Begleitungskurs über ein Jahr. Wer sich dafür interessiert, da gibt es aktuell eine Warteliste dafür. Ich darf doch bestimmt den Link sagen, oder?
Den packen wir in die Shownotes.
Genau. jörg-mosler.de/MMC. Also Martha Cäsar steht für Mitarbeitergewinnung Masterclass. Die werden wir 1 bis 2 Mal pro Jahr öffnen. Ja? Und dann bist du ein Jahr dabei und kannst dich wirklich mit Wissen eindecken, bis es nicht mehr geht. Und dann, was ganz wichtig ist, mit uns auch in die Umsetzung gehen, weil wir dich wirklich ein Jahr lang online begleiten, dass du es wirklich auf die Straße kriegst. Und die zweite Möglichkeit, mit mir zu arbeiten, ist dann wirklich konkret in der Umsetzung deiner Karriereseite. Das habe ich in sehr, sehr vielen Online-Formaten festgestellt, die ich in der Corona-Zeit gemacht habe. Da ging es sehr, sehr viel eben um diese Website-Themen, Social Media, weil du das eben online in Webinaren sehr, sehr gut rüberbringen kannst. Und ich habe da eine komplette 1:1-Vorlage gemacht, wie so eine Karriereseite aussehen sollte, damit du dich als Handwerksunternehmer wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche perfekt im Netz präsentieren kannst. Ne? Und ich hatte die naive Vorstellung, dass wenn ich die 1:1-Vorlage liefere, dass dann jeder einfach nur noch sagen muss, ja, gehe ich zu meiner Agentur, die machen das für mich. Und ich habe ja schon gesagt, das war naiv. Genau das ist eben nicht passiert. Ja, also diese Hürde, es dann wirklich in die Umsetzung zu kriegen, die ist unglaublich groß. Und mit ein bisschen Nachdenken verstehe ich es auch, ja, weil da gehört einem ja sehr viel dazu. Ja, du brauchst dann eben die Agentur, du brauchst die Ideen, du brauchst Zeit, du brauchst Geld, du brauchst einen Texter, du brauchst einen Videografen und. Und da haben viele dann eben gesagt, ja, Jörg, das hat mir gut gefallen, ist auch eine gute Idee, mich da mal im Netz zu präsentieren, aber lass mal gut sein, keine Zeit. Und genau das, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis in diesem Interview, genau das haben wir eben digitalisiert und systematisiert. Das heißt, ich habe einen Pool an Leuten geschaffen, die wir dafür brauchen. Datenschutzexperten, Texterinnen, Videografen, Fotografen. Und die habe ich in ein Online-System eingebunden, das dir ermöglicht, von der Entscheidung, ja, ich mache jetzt diese Seite bis zur Online-Stellung, das alles einmal komplett digital durchzuziehen. Du musst nicht das Büro verlassen, du musst dich mit keiner Agentur treffen, du musst keine 20.000 Euro investieren, sondern wir haben das wirklich in ein komplettes digitales System eingebunden, um dir zu ermöglichen, auch als Handwerksunternehmer eine richtig geniale Karriereseite auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt, ich weiß es gar nicht, was haben wir denn, 2022? Ich tue mich seit Corona mit den Jahren schwer. Ja, seit Ende 2021 ist das online. Und wir haben schon ein paar richtig, richtig tolle Karriereseiten für auch ganz spannende Handwerksunternehmen da rausgebracht. Das sind die beiden Hauptmöglichkeiten, mit mir zu arbeiten. Die werden wir auch miteinander verzahnen. Also dieses Thema Masterclass und dieses Thema, wir gestalten eine Webseite, das werden wir auch versuchen, geschickt miteinander zu verbinden. Und dann ist das wirklich eine komplette, sinnvolle, mein Gott, ich habe es halt so ein bisschen mit der Stimme, sinnvolle Online-Geschichte, die auf das Thema Zeitsparen wirklich ausgelegt ist. Weil, meine Jan, da weißt du am besten von uns rein, Zeit ist das, was am wenigsten da ist. Und genau da ist der Ansatz, das wirklich mit Systemen so einfach und so zeitsparend wie möglich zu machen und trotzdem umsetzungsstark zu bleiben. Weil genau da ist der Flaschenhals, das Wissen ist da. Wir müssen es halt einfach in den Unternehmen umsetzen und auf die Straße kriegen. Und da liegt jetzt in 2023 dann mein Fokus drauf, wirklich den letzten Rest auch noch online zu kriegen. Und ja, live sieht man mich dann bei Vorträgen oder auch gerne bei Tagesseminaren. Aber die wirkliche Arbeit zum Thema Mitarbeitergewinnung in den Unternehmen, das haben wir alles dann digitalisiert und automatisiert. Und ja, freue ich mich auch schon drauf.
Die Links dazu packen wir alle in die Shownotes von diesem Podcast, damit ihr es auch einfach habt, eben entsprechend da an der Stelle, ja, mit Jörg in Kontakt zu treten und eure Mitarbeitergewinnung auf diesem Weg, ja, zu optimieren.
Kommen wir schon fast zum Ende. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, welchen ultimativen Unternehmertipp hast du für unsere Zuhörer? Also sowas wie, was ist der beste Start in den Tag? Gibt es ein wichtiges Tool? Oder was sollen andere Unternehmer einfach beherzigen?
Hui, 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 da reißt du jetzt bei mir genau die falsche Tür ein, weil ich so viele Dinge im Kopf habe und mich echt schwer tue, jetzt da eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, das ist der ultimative Tipp. Ich nehme den. Ich würde sagen, du fährst als Unternehmer immer am besten, wenn du weißt, wofür du stehst. Und wenn es dir wichtig ist, dass du mit dem, was du da machst, einen Beitrag für andere leistest. Denn das ist es, was dir am Ende des Tages immer wieder neue Motivation gibt, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal hart wird. Wenn du weißt, das ist wichtig, was ich da mache, ziehst du einfach die meiste Motivation raus. Denn Geld verdienen, das ist eine coole Sache, ja, mache ich auch gerne. Aber als Hauptmotivationstreiber ist das irgendwann ziemlich ausgelutscht und schwierig zu wissen, warum es wichtig ist, was ich da mache und für wen ich das mache. Das lutscht sich aus meiner Sicht nie aus, vorausgesetzt, man ist da ehrlich zu sich selbst und hat wirklich das gefunden, was man machen möchte. Aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht ist das ja der ultimative Tipp, obwohl mir noch mehr einfallen würde, aber das ist aus meiner Sicht das Wichtigste.
Wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt, ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber
doch.
Wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt. Du musst, bevor du was startest, es gibt ja auch ein Buch darüber, ne? Das können wir den Link dazu auch nochmal in die Shownotes packen. Es gibt ja ein Buch darüber, dass du, bevor du startest, wissen musst, warum du startest. Das ist natürlich aus dem laufenden Geschäft heraus, ist das vielleicht nicht ganz so einfach, weil man ja irgendwie schon so in der Tätigkeit drin ist. Aber ich glaube schon, dass man sich in einer Neuausrichtung, und da haben wir ja aktuell, ich sage mal, das Geschenk der Veränderung, die sich gerade bei uns einschleicht, ja, in der Gesellschaft, auf der Welt, in den Unternehmen, wie auch immer, sei es Digitalisierung, sei es Energiewende, etc., etc. Wir sind ja, stecken ja in einem enormen Veränderungsprozess aktuell. Viele spüren das irgendwie vielleicht nur als latentes Unwohlsein. Aber dieses latente Unwohlsein ist halt die Veränderung, Chancen und Risiko. Und ich glaube, wenn man in diesem Kontext sich mal ein bisschen Zeit nimmt und tatsächlich sich diesen Podcast vielleicht auch hier 2-3 Mal anhört und dann auch feststellt, okay, alles klar, das Warum, das ist tatsächlich die entscheidende Frage, bevor ich mir das Was und Wie stelle, dann habe ich, glaube ich, die Chance tatsächlich wirklich ja was Großes, was Größeres aufzubauen, ist einfach vor allen Dingen auch im Leben zu haben, ist einfach, Quälerei wird erstmal besser zu ertragen sein, aber ich glaube auch, dass der Anteil, wo ich mich quälen muss, deutlich, deutlich sinkt, wenn ich genau diese Tipps jetzt auch eben entsprechend von Jörg einfach mal ja auf mich wirken lasse und beherzige.
Haben wir noch Zeit für einen Tipp?
Na klar.
Da fällt mir nämlich was zu ein. Also zum einen dieses Thema, was du gesagt hast, dass man sich auch mal quält, das ist ganz wichtig, dass man weiß, das gehört dazu. Ja, egal, wie toll du das findest, was du da machst, es wird immer Bereiche geben, da musst du mal durch, da musst du auch mal dich quälen, gehört einfach dazu. Ja, es gibt diesen tollen Kalenderspruch, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Ich sage, dass das Blödsinn ist, weil ich liebe wirklich, was ich tue, aber ich arbeite, ja, und es gibt auch Dinge, die finde ich nicht so toll, ja, aber ich gehe eben durch, weil ich weiß, es ist wichtig für das, was ich mache. Und was mir jetzt wichtig ist, weil ich kenne das von Vorträgen, von Seminaren, wenn du darüber sprichst und sagst, hey, du musst wissen, welchen Beitrag du leistest, das ist auch wichtig, um Aufmerksamkeit für junge Leute zu erzeugen und so weiter, dann sitzen immer alle drin und nicken, ja, gute Idee. Und dann siehst du aber, wie es in ihnen rattert, ja, wo verstehe ich? Ich habe keine Ahnung. Und deswegen vielleicht noch ganz kurz zwei Hauptmöglichkeiten, zwei Fragen, mit denen die allermeisten Menschen und somit dann auch Unternehmen herausfinden, wofür sie stehen, was ihnen wichtig ist. Möglichkeit Nummer eins, habe ein Feindbild. Also ich meine nicht den Nachbarn von gegenüber, der am Sonntag den Rasen mäht, ja, sondern eher so ein übergeordnetes Feindbild. Ich gebe da als Beispiel immer die Metzgerei Kumpel und Keule in meinen Vorträgen. Wenn du auf deren Homepage kommst, findest du den Slogan, wir sind angetreten, dem Fleisch und dem Handwerk die Würde zurückzugeben. Deren Feindbild ist Massentierhaltung. Die wollen einfach nicht, dass wir Fleisch essen, von dem niemand weiß, wie es wirklich produziert ist, was wirklich in diesen Schlachthöfen passiert und so weiter, sondern die wollen es wirklich transparent. Frag dich, hast du ein Feindbild? Was passt dir nicht? Was willst du verändern? Kannst du das mit den Leistungen, die ihr anbietet, machen? Wenn du sagst, Mensch, ich habe weder eine Metzgerei noch habe ich ein Feindbild. Zweite Möglichkeit, finde das Produkt hinter deinem Produkt. Das ist das, was die allermeisten Menschen kaufen. Wir kaufen das Produkt hinter dem Produkt. In meinen Vorträgen erzähle ich immer so eine Story von meinem großen Sohn, wie der Fahrradfahren gelernt hat. Ich möchte sie nicht ganz erzählen, weil ich weiß, wir sind schon am Ende. Aber was wir da gekauft haben, ist nicht das Fahrrad, sondern was wir gekauft haben, ist dem Kind dabei zuzusehen, wie es das Leben genießt. Ich habe da ein Video davon und kann mich heute noch daran erinnern, wie pur stolz der war und wie unfassbar viel Freude der ausgestrahlt hat über dieses Fahrradfahren, nicht über das Fahrrad, über das Fahrradfahren. Und das ist das, was Eltern kaufen. Einfach dabei zusehen zu können, wie das Kind das Leben genießt. So, jetzt geht das mit einem Fahrrad, mit einem Dach, je nachdem, was du machst, geht das vielleicht nicht, ja, dass das Kind da so unfassbar genießt. Aber bei dir wird etwas anderes dahinter stecken, ein anderes Produkt hinter dem Produkt. Frag dich, welches das ist. Und wenn du es weißt, dann fragst du dich, ist mir das eigentlich wichtig? Und wenn du sagst, ja, das ist mir wichtig, dann hast du etwas, wofür du stehst. Und dann noch ganz zum Schluss, sprich darüber. Haus raus, geh in die Welt, erzähl das den Menschen, ja, und behalte es nicht für dich in der Schublade im Kopf, sondern geh damit raus. Und du wirst erstaunt sein, was dann alles passieren kann, wenn du das machst.
Sehr, sehr gut. Ja, damit kommen wir jetzt auch tatsächlich schon langsam zum Schluss.
Ja, vielen, vielen Dank, Jörg, dass du da warst. Und gleich kommt noch der Tooltip im Anschluss. Aber vorher, Jörg, was ist denn dein Schlusswort?
Mein Schlusswort? Oh je, jetzt darf ich mich natürlich nicht wiederholen, muss ich was Neues sagen. gar nicht so einfach bei der Dichte, die wir hatten. Dann vielleicht Folgendes. Bitte, Leute, tut mir einen Gefallen, gerade zu meinem Kernthema Mitarbeiter- und Azubi-Gewinnung, junge Menschen fürs Handwerk begeistern. Bitte nutzt eure Persönlichkeit. Setzt eure Persönlichkeit ein, versteckt euch nicht hinter euren Produkten, hinter eurem Logo, sondern steht für euer Unternehmen als Handwerksunternehmer, als Handwerksunternehmerin. Nutzt die Tools, die da sind, Social Media, Internet und präsentiert euch als Person. Menschen arbeiten für Menschen und nicht für Unternehmen. Nehmt euch das zu Herzen und stellt euch im Rahmen eurer Möglichkeiten, so wie ihr euch wohlfühlt, als Persönlichkeit da. Einer der größten Gamechanger, die es in der Mitarbeitergewinnung gibt. Gepaart mit dem Thema, du weißt, wofür du stehst, ist es sogar eine Raketenstartplattform.
Super.
Vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle von unseren Zuhörern und freuen uns auf ein nächstes Mal.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.